Hallo, herzlich willkommen bei Evomentis. Ich hatte in der Episode, in der letzten Episode mal dieses Konzept mit, dass wir eigentlich grundsätzlich in sowas wie Stress unterwegs sind. Als Dauerzustand quasi, wenn nicht genügend Sicherheitssignale da sind, also wir nicht genügend Grund haben anzunehmen, dass wir gerade in Sicherheit sind, dann sind wir eigentlich immer in so einem Art Daueralarmzustand, Dauerstress, Dauerangst. Ja, das ist dann so der grundlegend gelbe oder orange Alarm, wenn wir keinen Indiz dafür haben, dass wir jetzt absolut in Sicherheit sind. Das war eine interessante Theorie, die ich aber doch für sehr tragfähig und anschlussfähig halte an viele Sachen. Mit der ich auch mal weiter arbeiten werde. Und in dem Kontext hatte ich ja auch ein paar Episoden aus der ersten Staffel angeknüpft, nämlich konkret an die Grübeln und an die Panikfolge. Ja, letztes Mal war quasi eher der Anknüpfungspunkt an Panik. Jetzt möchte ich mal mehr an Grübeln anknüpfen. Und das vielleicht auch gleich so als Ausblick. Das, was ich heute so erzähle, werde ich versuchen, noch in der einen oder anderen Form wieder aufzugreifen. Ich hatte es auch vor, mal in einem Talk mit Alex zu besprechen, wenn wir dazu kommen. also das heißt, das hat, glaube ich, Potenzial einfach, dass man sich das noch öfters und ein bisschen mehr anguckt aus verschiedenen Perspektiven, weil es auch recht wichtig ist. Gleichzeitig möchte ich ein bisschen diese Grübelfolge aus der ersten Staffel ein bisschen erneuern, ergänzen, da so ein bisschen den Feinschliff und ein bisschen aktualisieren, weil ich habe ja die These gehabt, dass ich gesagt habe, grübeln ist ja eigentlich eine vielleicht ganz gute Sache so generell. Das kann man aber unterscheiden, dass man sagt, okay, grübeln ist vielleicht der Teil, der nicht so sinnvoll ist. Ja, so ist vielleicht die Lesart. Insofern war vielleicht die Episode auch ein bisschen schlecht betitelt, sage ich jetzt mal. Oder provokant betitelt. Vielleicht ist Reflexion der bessere Titel, aber beginnen wir mal an einer anderen Stelle, denn ich bin auf das Thema wieder gestoßen, weil ich auf ein Zitat gekommen bin, und zwar heißt das: Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. Hört sich erstmal total geil an, ne? Also, dass man sagen kann, ja, du hast ja die Fähigkeit und die Macht. Das ist deine Entscheidung. Du bekommst einen Reiz, irgendeinen Trigger, irgendwas von außen, es passiert irgendwas, du nimmst was wahr. Und dann hast du ja die Freiheit, quasi zu entscheiden, wie du damit umgehen willst und dann zu reagieren. Klingt super. Darunter steht dann meistens von Viktor Frankl. So. Und beides muss man jetzt aber ein bisschen diskutieren oder angreifen. Also erstens, fangen wir mit dem Einfachen an. Viktor Frankl wird das zwar gerne zugeschrieben und im Internet kursieren immer so Sachen, aber wahrscheinlich ist das gar nicht von ihm direkt. Da gab es auch durchaus ein bisschen Suchen und Forschung dazu. Aber das Entscheidende ist eigentlich, was man daraus mitnehmen kann. Alle kennen dieses Frankl-Zitat. Es ist wahrscheinlich aber gar kein Frankl-Zitat. Es trifft aber halt ziemlich genau den Punkt, an dem Psychologie, Neurowissenschaft und Philosophie ineinander greifen, und es passt auch so mehr oder weniger in das, was der liebe Frankl da auch so getan hat. Also es ist nicht völlig unstimmig, da schreibt man nämlich was komplett Falsches zu, aber so konkret hat er das ziemlich sicher nicht gesagt. Ja, in dem Kontext wird dann auch gerne Rollo May genannt als Person, weil der hatte vor allem diese Idee auch, dass zwischen Stimulus und Reaktion halt irgendwie so eine Pause irgendwie existiert, in dem man halt irgendwas machen kann. Und die Frage ist jetzt ja so ein bisschen, und das ist auch das, was ich dann mit Alex zusammen aus philosophischer Sicht mal viel stärker betrachten will und mir heute versuche, so ein bisschen zu sparen. Haben wir denn sowas wie einen freien Willen? Weil wenn ich wirklich Reizreaktionen habe und den Menschen als eine Reizreaktionsmaschine begreife, dann würde es ja bedeuten, dass wir eigentlich gar keinen freien Willen haben, weil da kommt irgendwie ein Reiz rein und dann laufen da irgendwie Prozesse irgendwie ab und dann reagiere ich halt da drauf, und dann, wo ist denn da mein freier Wille? Also wo könnte man den verorten? jetzt in der Theorie, wenn ich sage, da ist ein Raum dazwischen, wo ich drüber nachdenke und dann mich entscheide, dann hätte ich einen freien Willen. Aber ja, ich werde auch recht schnell dazu kommen, dass dieser Raum unter Umständen, ja, der ist möglicherweise gar nicht vorhanden. Und die These eigentlich aus der ersten Staffel, aus der Grübeln-Episode war auch, die allermeisten Dinge, auf die wir reagieren, also die meisten Sachen, wo wir mit Reizreaktionen zu tun haben. Erstens ist es nicht so trivial verknüpft, dass genau ein Reiz eine Reaktion immer auslöst und das so eine, ja, eine Abfolge von solchen Reizreaktionssachen sind, sondern das greift ja viel stärker ineinander. Wir haben auch einen inneren Zustand, ja, der darauf einwirkt. Also auch der innere Zustand kann an sich Aktionen proaktiv auslösen. Ein Reiz kann auch nur eine innere Zustandsveränderung in uns bewirken, die dann wiederum daran beteiligt ist, wie wir später dann agieren oder reagieren. Das heißt, Reizreaktion ist eigentlich so stark verkürzt, dass es nur begrenzt überhaupt Sinn macht. Gleichzeitig macht sie am ehesten bei Sachen Sinn, wo wir halt direkt in enger zeitlicher Kopplung auf einen bestimmten Reiz in einer bestimmten Weise reagieren. Und bei solchen Sachen muss man dann aber auch wieder sagen, je enger diese zeitliche Kopplung ist, umso unwahrscheinlicher ist es, dass wir da irgendwie einen kognitiven Prozess haben ablaufen lassen. Die meisten Sachen laufen automatisch ab. Also wissenschaftlich sauberer wäre es insofern bei solchen Dingen zu sagen, Reiz, automatische Bewertung, Körperzustand, Handlungstendenz, mögliche Unterbrechung, Neubewertung, gewählte oder halb gewählte Reaktion. Das war jetzt ein bisschen schnell, oder? Wir gehen da im Einzelnen irgendwie drauf ein. Also es können da schon verschiedene Dinge irgendwie ablaufen. Aber wenn wir sehr schnell auf irgendwas reagieren müssen, haben wir gar nicht die Kapazität, da viel kognitiv wirklich zu bewerten, in uns zu diskutieren, sowas wie freien Willen zu entfalten, unser Schicksal selbst zu wählen oder sowas, sondern typisches Ding. Du bist in einer Situation, wo du nicht unbedingt damit rechnest, auf einmal wirft dir irgendjemand einen Ball zu. Du siehst nur, wie der sagt so, hey, guckst du da hin und dann schmeißt du in dem Moment schon den Ball los, wo du da hinguckst und du siehst den Ball auf dich zufliegen und ja, entweder kriegst du ihn auf die Nase und dann schreist du Aua als Reaktion. Ja, denkst du auch nicht vorher drauf nach, was sollte ich jetzt wohl sagen? Sollte ich sagen, das geht so nicht oder Aua oder sollte ich was anderes sagen? Nein, das machst du automatisch. Aber auch das Fangen des Balls ist etwas, was du automatisch machst. Das Fatale ist ja auch, solche Sachen passieren, ja, ich sag mal, gerade Kontext Arbeitsunfälle oder andere Sachen. Man versucht manchmal Dinge zu fangen, aufzuhalten, festzuhalten oder zu bremsen, die man halt gar nicht bremsen kann oder fangen oder so sollte. Man sagt, nein, da gehst du am besten aus dem Weg, da kannst du nichts mehr aufhalten. Trotzdem gibt's halt so eine Reaktion oft von Menschen, die halt dann, ja, spontan Dinge tun, die nicht gut sind und die dann erst recht zu Unfällen führen. Das sind aber halt eher das, was wir halt dann Reflexe nennen. Also das passiert weitgehend automatisch und das ist auch sehr wichtig, dass wir diese ganzen Reflexe haben und das wirklich auch machen. Wenn du den Ball auf die Nase kriegst, ist das nicht schön, es könnte aber auch was anderes sein. Du musst sofort reagieren, du hast da nicht groß Zeit, irgendwas zu diskutieren. Und das Ganze hängt aber jetzt halt auch nochmal von Stress ab. Das heißt, wenn du gestresst bist, sind solche kognitiven Prozesse auch nochmal stärker gehemmt. Und das hatten wir in der vorhergehenden Folge, dass einfach Stress und Angst eigentlich eher so ein Normalzustand sind, wenn du nicht genügend Sicherheitssignale in dir hast. Also wenn du nicht genügend Belege für eine verlässlich sichere Situation hast, dann bist du tendenziell gestresst oder in Angst. Und dann kannst du kognitiv auch nicht so gut agieren. Bei Stress schalten solche kognitiven Sachen einfach weitgehend ab oder runter. Weil nicht die Zeit ist, sich um solche Sachen zu kümmern. Da ist nicht groß Raum, also das wieder von der Energieseite, aber auch nicht vom Zeitfaktor her, ist angemessen, da kognitiv Dinge bewusst sich zu überlegen, zu diskutieren, vorzustellen. Das ist viel zu langsam. Das bringt dich in dem Moment nicht weiter, also wird das weitgehend rausgenommen aus dieser ganzen Reizreaktionsgeschichte, aus dem ganzen Prozess und das läuft eher auf grundlegenderen Ebenen ab, dass du eben halt automatische Prozesse da laufen lässt. Bedeutet aber, du hättest halt, wenn du gestresst bist oder auch sehr schnell auf was reagieren musst, gar keinen freien Willen. Das wäre ja blöd, oder? Das heißt, Stress raubt dir den freien Willen. Das heißt, wenn du gestresst bist oder in Angst bist, dann bist du eigentlich vielleicht auch gar nicht zurechnungsfähig. Und so ein Stück weit kommt es ja auch zum Tragen, dass Leute wirklich halt so einen Momentversagen haben oder aus Stress oder aus Panik halt irgendwie reagieren. Das ist, ja, bei so Gerichtsentscheidungen und so weiter geht es ein bisschen durch Kraut und Rüben manchmal. Das ist nicht so eine ganz klare Linie, wo das so hundertprozentig eingedockt ist, aber so eine Tendenz wird sogar schon beachtet. So, jetzt ist aber die spannende Frage, wovon hängt denn das eigentlich ab, wie wir da so reagieren? Also ist das wirklich etwas, was immer gleich abläuft, die halt auf Gedeih und Verderb ausgeliefert sind? Dann hätten wir gar keinen freien Willen. Oder man könnte sagen, naja, die Gene bestimmen im Prinzip dessen, wie wir reagieren, weil Gene definieren ja alles irgendwie in uns, oder? Und da bin ich ja schon oft drauf gekommen und habe gesagt, naja, so ist es nicht. Also da sind wir wieder bei dem Aufbau. Gene geben uns alles Mögliche vor, die sind auch weitestgehend unveränderlich quasi. Aber ich habe drauf sitzen halt Epigenetik und Epigenetik steuert halt sehr massiv, welche Gene bei uns überhaupt wie verwendet werden, zum Tragen kommen, wie stark sie zum Tragen kommen. Und Epigenetik kriegen wir ein Stück weit vererbt, aber kann sich auch ja durch Erlebnisse bei uns halt verändern. Das heißt, diese Konfiguration, wie wir unsere Genetik nutzen, ändert sich auch im Verlauf unseres Lebens, wird halt auch durch so Ereignisse wie Trauma und so weiter mit geprägt stark, also die verändern sowas relativ stark. Da geht es dann wieder um so Sachen wie Sicherheitsempfinden oder das Gefühl von Unsicherheit, die sowas stark mit verändern. Und ja, das in Kombination Gene und Epigenetik steuert dann halt, wie unsere Gehirnstrukturen sich bilden, wie sich da irgendwie, wie Neurotransmitter moduliert werden, wie das alles zusammenspielt. Und unser Gehirn, ja, das ist was, das entsteht vor allem am Anfang halt, ist aber was, was fortlaufend halt sich auch weiterentwickelt. Also du hast wesentliche Entwicklungsphasen vom Gehirn, die wirklich bis du 20 oder 30 bist, weiterlaufen. Dann sind eigentlich so die meisten Sachen abgeschlossen, ist aber ein bisschen unterschiedlich schnell. Trotzdem behältst du auch dann noch eine gewisse Neuroplastizität, sagt man immer. Das heißt, auch da können sich Gehirnstrukturen noch ändern. Das heißt, du könntest immer noch auf epigenetischer Ebene oder auf Ebene der Gehirnstrukturen direkt halt irgendwie ja quasi eingreifen oder Veränderungen herbeiführen. Und ich meine, im einfachsten Fall sind das so Dinge, dass du sagen kannst, du lernst Sachen dazu. Wenn du lernst, dann bilden sich trotzdem neue Neuronenverbindungen. Also dieses Hebbian Learning, was man auch so gern sagt, das spielt auch im KI-Bereich dann wieder eine Rolle, wo man das auch nachmodellieren will. Da gibt es die schöne Analogie oder den schönen Merksatz Wire Together, beziehungsweise andersrum, Fire Together, Wire Together, das heißt, wenn Neuronen halt zusammen aktiv werden, dann verknüpfen sie sich auch eher miteinander. Das ist so eine Art Lernen, das Hebbian Learning, sagt man auch, und da verändern sich tatsächlich durchs Lernen Gehirnstrukturen. So, und die Veränderungen führen jetzt aber halt auch dazu, dass deine automatischen Reaktionen sich verändern können. Also, du bist nicht dein ganzes Leben auf Gedeih und Verderb, auf solche Sachen halt, denen ausgeliefert. Du kannst sie aber halt auch ein Stück weit sogar bewusst beeinflussen. So, und jetzt Bezug nehmend auch auf die, Grübeln-Folge aus der ersten Staffel, kann ich sagen, Grübeln ist vielleicht wirklich das, was nicht so hilfreich ist, also diese Grübelschleifen. Das ist aber eine Begrifflichkeit, ja. Wie gesagt, unterscheide ich das begrifflich, weil das Grundprinzip ist erstmal das Gleiche, dass ich sage, ich denke über Dinge nach außerhalb einer bestimmten Situation. Also ich bin nicht in der Situation, wo ich direkt zwischen Reiz und Reaktion liege oder wo Reiz und Reaktion direkt irgendwie anstehen oder passieren, sondern ich bin in einer entspannten, sicheren, ja. Ich habe genügend Sicherheitshinweise quasi, ich befinde mich in einer sicheren Situation, Alarmzustand, grün, verlässlich. Und da kann ich jetzt in Ruhe über irgendwas nachdenken. Das ist auch die Situation, in der ich normalerweise mein Default-Mode-Network aktiv habe und dann über soziale Interaktionen oder taktisch strategische Dinge oder sonst was vielleicht irgendwie nachdenken kann. Mir so Theorien zurechtspinne, mir Modelle baue und Sachen über vergangene Ereignisse oder zukünftige Ereignisse mir Gedanken mache. Also alles, was nicht direkt im Hier und Jetzt stattfindet, kann ich da halt auch gut bearbeiten. Und ja, dieses Nachdenken über so Situationen ist jetzt erstmal bei Grübeln oder bei dem anderen, was man halt dann gerne Reflexion nennt, ist erstmal das gleiche Grundprinzip. Ich denke über Dinge so im Allgemeinen nach. Also zum Beispiel, da lief gestern eine Interaktion, die ich hatte im Bus irgendwie. Da habe ich mit jemand geredet und der hat mich dann blöd angemault und da hätte ich vielleicht was anderes sagen sollen oder ich habe mich irgendwo nicht gut verhalten oder habe die Haltestelle verpasst, musste dann zurückfahren oder zurücklaufen. Warum ist mir das passiert? Aber diese ganzen Sachen kann ich nachdenken, ja? Und kann mir Gedanken dazu machen. Und die Unterscheidung ist jetzt so ein bisschen, also die so, ja, typischerweise von den Begriffen geprägt wird, dass man sagt, irgendwie grübeln ist was, du denkst immer wieder über dasselbe nach, immer wieder über dasselbe nach, kommst nicht weiter. Reflexion ist jetzt aber was, wo du ja quasi zu einer Entscheidung kommst, dass ich sage, okay, ach, dann sollte ich es also so machen oder ach, dann mache ich das nächste Mal so oder ah, jetzt habe ich verstanden. Ich gehe da gleich nochmal ein bisschen mehr drauf ein. Insofern, ja, hätte ich die Folge damals vielleicht Grübeln versus Reflexion nennen können, aber so von der ganzen Erklärung her war sie, denke ich, schon richtig. Und ja, ich glaube, Grübeln hat euch auch als Titel irgendwie mehr angesprochen. Weil das halt was ist, was man oft als problematisch empfindet oder einmal als problematisch halt gezeigt oder gesagt wird. Nach dem Motto, grübel doch nicht so viel, lass doch mal das Grübeln sein. Und ich damals schon gesagt habe, nein, grübel mehr oder grübel ruhig weiter. Es hat eine Funktion, du grübelst nicht aus Jux und Tollerei, du grübelst, das ist ein Mechanismus, den brauchst du. Der ist wichtig für dich und du tust es aus einem bestimmten Grund, das einfach wegzulassen quasi. Also du musst deinen Mechanismus eher durch was Besseres ersetzen, als ihn einfach versuchen wegzukriegen. Das ist Blödsinn. Das haben wir in ganz vielen Bereichen, dass wir Mechanismen gerne mal so als als das eigentliche Problem sehen und sagen, nein, dieser Mechanismus tut etwas Bestimmtes, der stützt etwas. Das ist Teil des Gesamtkonstruktes und den Mechanismus da rauszunehmen, destabilisiert ja dein gesamtes System. Das heißt, laufen Sachen bei dir nicht gut, fängst du an, drüber nachzudenken. Und dann kann das auch in Grübeln enden. Oder in Reflexion. Und vom Ursprung her unterscheidet sich beides erstmal nicht. Und wie gesagt, ich komme gleich noch drauf. So, warum brauchen wir denn aber überhaupt dieses Grübeln, diese Reflexion? Ja, also wie gesagt, ich habe gesagt, Reizreaktion ist was, da ist oft gar nicht genügend Raum da dazwischen. Da laufen sie viele Sachen automatisch ab. Gerade wenn wir gestresst sind, gibt es halt noch weniger Möglichkeiten, da halt irgendwie dazwischen irgendwo einzugreifen oder was zu tun, weil da noch mehr die Kognition ausgeschaltet ist. Aber selbst wenn wir eigentlich in Ruhe sind und so weiter, wir nicht gestresst sind, ist es oft schwer, zwischen Reiz und Reaktion wirklich bewusste Entscheidungen zu setzen, sondern da muss einfach auch so vieles automatisch ablaufen. Da passieren einfach Dinge. Du machst im Alltag 1000 Dinge automatisch. Du fährst auch automatisch mit dem Auto irgendwie weite Strecken, ohne dass du über jedes Detail da irgendwie nachdenkst. Irgendwie. Du kochst in der Küche irgendwie vielleicht Sachen oder du putzt oder räumst auf und vieles läuft vielleicht automatisch ab. Es geht oft nur, indem du es automatisch machst. In dem Moment, wo du über alles anfängst nachzudenken, wird es so anstrengend, dass du es gar nicht zu Ende kriegst. Übrigens auch ein großes Problem. Kontext ADHS, was auch mit dazu beitragen kann, dass vielleicht manche Sachen nicht so laufen. Wenn du da bei jedem Griff von Dingen, die du da irgendwie versuchst wegzuräumen, versuchst zu entscheiden, wo du das jetzt hinräumst oder was du damit machst, sau anstrengend. Das heißt, wenn Dinge automatisch ihren Platz haben und du kannst es so automatisch machen, weniger anstrengend, weniger Entscheidungen. Entscheidungen sind anstrengend. Du kannst nicht dauernd 1000 Entscheidungen treffen. Es geht nicht. Und das ist bei ADHS nochmal stärker der Fall, wirklich, dass du mit so vielen Entscheidungen dir schwer tust, gerade wenn sie nicht emotional, sondern nur so sehr abstrakt abgehandelt werden. Ja, das heißt, Automatismen helfen dir. Jetzt kann es aber halt sein, dass Dinge dann im Rückblick nicht so laufen, wie du es dann gerne gehabt hättest oder sich es nicht so gut anfühlt. Also du das Gefühl hast, ah, ich habe mich falsch entschieden, ich habe was falsch gemacht, ach, ich habe nicht gut reagiert, ach, ich habe irgendwie Dinge getan, die wollte ich gar nicht, das hätte ich anders, da hätte ich mal drüber nachdenken, warum habe ich denn nur, du bist so unzufrieden mit dir selbst. Und das habe ich ja auch erklärt in der Episode, grundsätzlich muss man versöhnlich mit sowas sein oder mit sich selber, weil du hast es so gut gemacht, wie du es in der Situation gekonnt hast. Und hättest du es da besser gekonnt, hättest du es besser gemacht. Das vergisst man leider oft oder verliert auch diesen Bezug und diesen Kontext oft. Also oft sind Sachen halt im Kontext der eigentlichen Reaktion absolut stimmig. Weil du müde warst, weil du von anderen Informationen ausgegangen bist, weil du noch nicht so viel gekonnt, gewusst oder sonst was hattest, weil du, keine Ahnung, irgendwas anderes als Basis benutzt hast. Im Rückblick siehst du aber genau diesen Kontext von damals nicht so präzise oft und blickst dann quasi mit deinen heutigen Fähigkeiten, mit deinen heutigen Informationen, mit deiner heutigen Einschätzung drauf und kommst zu einem anderen Schluss und sagst, oh, wieso habe ich mich damals denn falsch entschieden? Und dazu gehört ja immer auch, dass du dann gelernt hast, was quasi nach deiner Entscheidung, nach deiner Reaktion oder auch Aktion passiert ist. Du hast ja den weiteren Verlauf gesehen, warst dann vielleicht mit dem unzufrieden und hast gesagt, ja, ich habe da ja, keine Ahnung, ich habe mein Lotterielos unachtsam irgendwo hin und jetzt finde ich es nicht mehr und jetzt wäre es aber wichtig oder so. Hätte ich doch nur damals, in der damaligen Situation ist es dir nicht als wichtig erschienen, jetzt hast du mehr Informationen, vielleicht, dass es einen Lottogewinner gab, der irgendwo in deinem Bereich wohl lebt, der sein Los immer noch nicht abgegeben hat, den man sucht und nicht findet und du denkst dir, shit, vielleicht war ich das ja, vielleicht bin ich das, aber wo ist mein Lottoschein? Ich habe keine Ahnung. Könnte ja sein. Das ist eine neue Information, die du aber hattest. Hättest du die damals schon gehabt, dass du sagst, ja, jemand in deinem Bereich wird gewinnen. Du solltest unbedingt den Lottoschein aufheben, um dann sicher ausschließen zu können, dass du es bist oder gegebenenfalls den Gewinn zu kassieren. Ja, dann hättest du den ganz sorgsam vielleicht irgendwo und noch 5 Hinweiszettel und sonst was. Da hättest du mit arbeiten können, wenn du es halt gewusst hättest. Oder ja, du hast dann halt heute irgendwelche Fähigkeiten, irgendwelche Dinge zu kontrollieren, zu beherrschen. Du kannst vielleicht im Rückblick einschätzen, was vielleicht sicher gewesen wäre. Damals hast du dich unsicher gefühlt, hast anders reagiert. Also da muss man mit sich versöhnlich sein. Und man kann nicht ständig alles ganz bewusst durchdenken. Das geht allein zeitlich nicht. Das ist auch energietechnisch ein Problem. Das Gehirn braucht an der Stelle sehr viel Energie, aber halt auch eben sehr viel Zeit. Und ich habe es dann ja gerne verglichen mit diesem Firmenmodell, was ich gerne nochmal kurz hier wiederhole. Also stell dir alles in dir vor wie eine Firma. Und da ist halt die Kognition ist halt dann eher so die Chefetage mit dem Management. Es muss jetzt nicht der eine Geschäftsführer sein, das können auch sonstige Sachen sein. Da gibt es dann irgendwie so drunter das mittlere Management, das dann vielleicht halt noch so das Vorbewusstsein oder dergleichen. Und dann gibt es aber drunter noch weitere Abteilungen und Leute und Sachen. Ja, die arbeiten ja im Großteil eigentlich automatisch. Du kannst jetzt aber halt aktiv in gewisse Bereiche reingehen. Du wirst ja vielleicht als Geschäftsführer jetzt nicht direkt in den operativen Bereich überall quasi reingucken, weil es sehr viel zu stressig ist. Aber so ein bisschen weiter runter oder zu den Abteilungsleitern kannst du mal gucken, kannst mit denen Dinge durchsprechen, kannst da die trainieren vielleicht auch, dass sie mehr in deinem Sinne halt handeln. Du kannst dich mit denen abstimmen. Gerade wenn Sachen nicht so gelaufen sind dort, wie du es dir rückwirkend vorgestellt hättest, dann machst du halt mal Besprechungen mit denen, versuchst da Prozesse anders zu strukturieren und zu machen. Und das ist das, was wir eigentlich machen, wenn wir halt grübeln oder reflektieren, wenn wir nachdenken, wenn wir nachträglich über was nachdenken oder auch vorausschauend quasi schon Dinge vorbereiten. Ja, da stehen wichtige Situationen und Sachen an, also besprechen wir mit denen schon mal, wie gehen wir denn damit um, weiß jeder Bescheid, ist jeder im Bilde, dass wir dann auch gut da zusammenarbeiten und im Sinne der Geschäftsführung alles halt irgendwie abläuft möglichst. Und dann kannst du auch als Chef quasi bei einzelnen Dingen dann dabei sein. Ja, du kannst sie zur Chefsache machen. Kannst aber nicht alles zur Chefsache machen. Würdest du alles zur Chefsache machen, dann wären ein Haufen Leute in der Firma komplett blockiert, weil sie ohne dich nichts machen dürfen. Der Chef muss ja alles tun und entscheiden und machen. Und du wärst total gestresst. Und die Gesamtgeschwindigkeit der Firma würde an deiner Fähigkeit hängen, wie schnell du Sachen machst. Das heißt, dir wäre absolut bewusst, hier geht nichts voran, wenn ich jetzt hier nicht wie Superman turbomäßig irgendwie überall durch. Also bist du total gestresst. Du bist total wichtig natürlich. Du bist dann die wichtigste Person im ganzen Unternehmen. Ohne dich geht halt gar nichts. Wenn du das brauchst für dein Ego, dann machst du das als Chef. Sinnvoll oder produktiv ist es nicht. Und so ähnlich ist es halt auch, wenn wir selber dann versuchen, uns selber zu micromanagen quasi, also alles Mögliche, jeden Aspekt irgendwie zu kontrollieren und zu machen, weil wir uns halt nicht in die Situation ergeben wollen, dass Dinge halt dann so laufen, wie sie halt einfach automatisiert laufen. Ja, doch da sind wir wieder in diesem ganzen Stressbereich drin. Dürfen Dinge auch mal schief gehen? Haben wir gelernt, dass wir dann trotzdem wieder irgendwie rauskommen? Also diesen Aspekt, den ich das letzte Mal auch mit Hinblick auf die Bunny Brains Episode ein bisschen erwähnt hatte. Können wir da irgendwie ja uns auf die Mitarbeiter auch verlassen oder nicht? Haben wir dann Vertrauen in unsere eigenen Fähigkeiten und Entscheidungsprozesse, auch auf dieser automatisierten Ebene? Oder halt nicht? Und wenn es dann halt grob schief geht, ja, dann müssen wir uns halt hinsetzen und halt mal die Gesamtstrategie überdenken. Und dann sitzen wir da und grübeln oder reflektieren, je nachdem. Also aber erstmal sitzen wir da und überlegen. Und das ist jetzt ganz spannend, wenn wir uns das mal angucken, weil im Endeffekt gehen wir da ja so ein bisschen auf ja eine Suche nach Lösungen. Also man kann sich das so ein bisschen, ich weiß nicht, kennt ihr diese Krimis? Oder diese Thriller oder vielleicht auch Psychothriller oder sowas. Es gibt es in verschiedenen Bereichen, entweder so auf Basis Sherlock Holmes, neuere Verfilmungen oder auch ansonsten irgendwelche ja, Leute, die mit besonderen psychischen Fähigkeiten, Vorstellungen oder sowas sich hineinversetzen können in die Situation oder in den Täter oder dergleichen und dann so eine, ja, so ein Kriminalschauplatz quasi nochmal genau sich angucken und diese Szenerie, die sich da wohl entwickelt und abgespielt hat, im Kopf nochmal so durchgehen und das vor ihren Augen quasi so richtig Form annimmt und sich dann so entwickelt und sie das quasi alles so sehen und durchdenken. Ja, und so ähnlich können wir das ja auch machen. Also das machen wir quasi in unserem Kopf auch, wenn wir so an eine Situation wieder zurückdenken oder auch in der Vorausschau quasi. Und im übertragenen Sinne ist das quasi wie so eine Art ja, Labyrinth in unseren Gedanken quasi, wo wir verschiedene Abzweigungen haben, verschiedene Wege gehen können, verschiedene Möglichkeiten haben und wir vielleicht schon wissen, welchen Weg wir da ursprünglich gegangen sind im Rückblick und dann wissen, okay, da gab es dann einen Ausgang, da sind wir dann rausgegangen aus dem Labyrinth, das war unsere Entscheidung, unsere Reaktion quasi und wir wissen aber, okay, das war nicht gut oder wir bewerten es im Rückblick als nicht gut, weil wir nicht zufrieden sind mit dem, was dann da weiter passiert ist. Also gehen wir diesen Weg jetzt nochmal durch und sagen wirklich, gab es denn da nicht vielleicht eine Möglichkeit, irgendwo abzubiegen? Hätten wir an irgendeiner Stelle, also wo an welchen Stellen hätten wir wie abbiegen können? Welche anderen Türen hätten wir denn nehmen können? Wo gibt es denn da Möglichkeiten, vielleicht sonst noch rauszugehen? Und zu was hätte das dann vielleicht geführt oder sowas? Das können wir natürlich nie sicher sagen, ja? Also wir haben eben leider halt nicht die Möglichkeit, zu sagen, wir probieren einfach mal 20 Möglichkeiten aus und gucken dann auch, wie sich das dann im Folgenden weiterentwickelt und davon nehmen wir dann halt das Beste. Ja, also das so planspielmäßig quasi immer durchzuexerzieren und dann wirklich halt das Beste irgendwie uns rauszupicken, was wir da so haben, das können wir nicht. Also müssen wir uns halt für irgendwas entscheiden und ja, die ganzen Alternativen oder sowas, die sind halt nur hypothetisch bei uns vorhanden. Das heißt, die können wir uns immer schön oder schlecht reden. Aber haben die Gewissheit? Außer wir wären halt in sowas wie einer Zeitschleife gefangen. Ja, so Murmeltiertag-mäßig. Und können es wirklich ausprobieren. Insofern sind diese Filme halt so verlockend. Habe ich damals schon erwähnt in der Episode. Das ist genau dieser Zusammenhang. Also gehen wir jetzt durch dieses Labyrinth durch und versuchen irgendwie zu überlegen, ja, war dieser Ausgang denn wirklich der richtige? Wo hätten wir denn da anders gehen können? Und dann suchen wir und suchen wir und suchen nach anderen Ausgangsmöglichkeiten und vielleicht finden wir aber keinen. Weil, ja, wir gehen im Prinzip vielleicht da in diesem Labyrinth die ganze Zeit nur im Kreis und es gibt aber eigentlich nur diesen einen Ausgang oder es ist quasi ausweglos die Situation halt oder unausweichlich, alternativlos. Und das kann halt sein, weil wir selber gar keine eigene Befugnis oder Fähigkeit hatten in dem Moment, da wirklich Entscheidungen zu treffen. Wir haben die Situation nicht kontrolliert. Wir waren nicht in der Lage, wirklich substanziell etwas zu entscheiden oder zu beeinflussen, wie die Situation ihren Ausgang nimmt. wir waren ohnmächtig, handlungsunfähig vielleicht auch in einer gewissen Weise. Das heißt, also wir konnten eben halt nicht frei agieren, handeln, unseren freien Willen umsetzen. Obwohl wir vielleicht in dem Moment sogar drüber nachgedacht haben oder das versucht haben, aber wir waren halt irgendwie blockiert, gehemmt oder sonst was. Das dann muss man sich vorstellen. Oder auch faktisch halt, ja, keine Ahnung, du bist eine gefesselte Geisel, die halt irgendwie irgendwo sitzt. Das ist der Klassiker. Handlungsunfähig. Oder du sitzt im Flugzeug, was halt irgendwie eine Notlage hat, kommst da auch nicht raus und so weiter. Musst dich jetzt drauf verlassen quasi, dass der Pilot das gut landet und die Feuerwehr das Triebwerk löscht, wenn du am Boden bist und so weiter. Aber kannst selber nicht mehr über deine Existenz quasi bestimmen. Du bist komplett von anderen abhängig. Alles, was du tust, wird das nicht irgendwie groß verändern und nicht verbessern. Das sind ja die Sachen, die potenziell, also die nicht nur Stress und existenzielle Bedrohung in dir klar auslösen oder spürbar machen, sondern das sind ja auch Sachen, die in dir dann ein Trauma auslösen können, weil du eben merkst, ja, du bist nicht mehr Herr deiner Existenz. Und das willst du danach dann irgendwie verarbeiten, dass du sagst, was hätte ich besser machen können, was hätte ich, wo hätte ich was, und du, ja, da kommst du vielleicht auch so, ich hätte den Flieger gar nicht betreten dürfen. Doch, aber ich musste ja, weil ich musste ja unbedingt das und das. Ich konnte ja gar nicht anders und ich war ja gezwungen, das. Und merkst, es gibt eigentlich keine sinnvollen Entscheidungsmöglichkeiten für dich, wie du die Situation hättest anders gestalten können. Das heißt, du empfindest diese Ohnmacht aus der eigenen Situation auch nochmal in dem Durchdenken. Das heißt, das ist weiterhin eine fortgesetzte Ohnmacht. Und insofern kann sie halt auch dein, ja, dein Befinden halt weiter verschlechtern, indem du halt einfach nur erkennst, wie ohnmächtig du wirklich warst und wie ohnmächtig du auch darin bist, quasi da, ja, dir fürs nächste Mal vielleicht irgendwas Besseres zu überlegen. Es gibt keine Sache, die du hättest besser machen können. Und um mal wieder ein Star Trek-Zitat zu bringen, es gibt einen schönen Spruch, der geht auch als Meme manchmal irgendwie rum, wo, ja, Data, der Android, ich weiß gar nicht, ob ich das in der ersten Folge schon erwähnt, damals, also in der ersten Staffel. Also jedenfalls Data, der Android, der stellt halt fest, dass er irgendwo bei irgendeinem Spiel halt irgendwie, ich glaube beim Schachspiel, verliert und fragt sich dann, ja, dann muss er fehlerhaft sein, dann hat er irgendwas falsch gemacht. Er kann nicht verlieren, er ist doch so überlegen und intelligent und perfekt und so weiter. Und dann sagt ihm der Picard halt irgendwann, also sein Chef quasi, der Kapitän, ja, manchmal ist es so, dass man verliert, selbst wenn man nichts falsch gemacht hat. Und das ist ja genau das Empfinden, dass du oft Situationen halt doch dann ausgeliefert bist, wo du nicht drüber, also egal was du tust, kannst du nicht gewinnen quasi. Du bist in einer Situation gefangen, wo du nicht mehr gewinnen kannst in dem Sinne. Und dann kannst du noch so lange drüber grübeln, wie du es hättest vielleicht besser oder anders machen können, du kommst immer nur drauf und sagst, nein, es manifestiert sich immer stärker quasi, dass ich da dem ausgeliefert war, dass ich ohnmächtig war. Es gibt keine andere Tür, du findest keine andere Tür, du findest einfach keine andere. Und du, es ist aber halt für dich schwierig quasi, diesen Kontrollverlust. Du willst eigentlich eine andere Erklärung, weil das ist natürlich eine hochgradig unsichere Sache, die sich da manifestiert in dir, wenn du gar keine Möglichkeit hast, hier durch adäquate Handlungen in der Zukunft irgendwie besser darauf zu reagieren, um die Kontrolle zurückzuerlangen, sondern du immer stärker erkennst, dass du keine Kontrolle hast über solche Situationen. Wie gehst du damit um? Und entsprechend kann es halt dann sein, dass du halt dort in dem Labyrinth halt immer im Kreis rennst, in der verzweifelten Hoffnung, irgendwo doch noch eine Tür zu finden, weil du sie übersehen hast und jedes Ding neu abgrast, jede Ecke, alles neu durchdenkst, jeden Winkel, jede Sackgasse, jeden Abzweig, jede Variante und so weiter. Und du aber immer eigentlich nur rausfindest, sondern kannst, du warst dem eigentlich, ja, ausgeliefert. Du hattest gar keine Chance. Es gab keine anderen Möglichkeiten, wie du da aus der Situation sinnvoll was hättest machen können oder rauskommst. Das ist in dem Sinne dann in dieser harten Lesart das Grübeln. Also du versuchst etwas zu lösen, was außerhalb deiner Handlungsfähigkeit ist, außerhalb deines Kontrollrahmens ist es. Es ist etwas, was von außen kommt und was einfach übermächtig quasi auf dich einwirkt. Und das ist ja schlimm, traumatisch, erzeugt Angst, verfestigt auch Angst in dir, weil es ja was ist, wo du sagst, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist was, das bedroht mich existenziell an einer ganz grundlegenden Ebene und ich habe bisher keine Möglichkeit, darauf zu reagieren. Also, früher vielleicht halt dann, keine Ahnung, das das böse Monster, was dich halt irgendwie im Dorf heimgesucht hat. Und du hattest nochmal Glück, bist du mir entkommen. Aber du merkst, eigentlich könnte ich da drauf gehen. Ich kann mich da nicht vorbereiten. Ich kann gar nicht. Ich habe keine Mittel dagegen. Nichts, gar nichts. Ich bin dem ausgeliefert. Es wird wieder kommen. Und entsprechend der Körper dann natürlich alles irgendwie aktiviert, was nur irgendwie geht, weil er sagen kann, ja, egal. Stress, Panik, sonst was, ist alles willkommen. Vielleicht können wir irgendwo noch was rausoptimieren im Sinne von stärkere Reaktionen auf jeglichen Hinweis, der möglicherweise halt irgendwie darauf hindeuten könnte, dass das Monster wiederkommt, der Säbelzahntiger oder was auch immer, weil ich dann durch das frühere Merken, durch die höhere Sensibilität, die hohe Vigilanz halt vielleicht eher in der Lage bin, doch noch früher irgendwie einen anderen Ausweg zu finden. Das stresst mich total, das macht meinen Organismus vielleicht auch auf Dauer kaputt, aber egal, es ist eine Bedrohung, wir müssen auf Gedeih und Verderb, weil die Existenz ist halt lebensnotwendig. Und das kann sich halt auch ausdehnen auf andere, weil auch deine Sippe und so weiter führt ja, hat ja einen Großteil vielleicht von Genen, die auch bei dir sind, also die willst du auch schützen. Also ist auch nicht nur deine eigene Existenz hier relevant, sondern auch die Existenz von allen anderen und der Gesamtgruppe. Ja, du musst irgendwo eine Möglichkeit finden. Findest aber keine, bist dem ausgeliefert. Und entsprechend denkst du auch immer weiter drüber nach. Du denkst jedes Mal wieder drüber nach und sagst, ich habe vielleicht doch noch irgendwas übersehen. Ich habe vielleicht doch noch was übersehen. Vielleicht ja doch was übersehen, weil ich, wenn ich nichts übersehen habe und so weiter und weiß, dass es nicht geht, ja, was für Möglichkeiten habe ich sonst? Ich habe keine Möglichkeiten. Ich habe keine, wo ich sagen kann, ja, du musst aber alle Ressourcen, die du hast und alle Zeit, die du hast und alle Chancen, die du hast, nutzen, um das immer wieder durchzudenken. Vielleicht bist du irgendwann ganz, ganz sicher, dass es keine andere Möglichkeit gibt. Dann musst du damit irgendwie anders umgehen. Aber ansonsten such, gib nicht auf. Das ist ja eigentlich die Lesart. Und das ist ja auch das, was man sagt, wenn so ein Flugzeug in Notlagen ist. Ich komme mit meinem Flugzeug abstürzen. Aber da kann man viel draus lernen. Ich hatte es in meiner eigenen Episode auch gegen Ende der ersten Staffel erwähnt. Wenn du in einer Flugzeugnotlage als Pilot bist und da wirklich alles schief geht und so weiter, das Entscheidende, was du nicht tun darfst, ist aufzugeben. Und wo man halt ein schönes Beispiel zeigen kann, ja, manchmal schaffen es die Leute halt dann doch noch irgendwas irgendwie hinzukriegen, aber manchmal ist es einfach auch nur wichtig, bis zur letzten Sekunde halt zu kämpfen. Sagen, ich probiere alles bis zur letzten Sekunde, bis es halt unausweichlich, dann ist es halt so, aber ich höre nicht auf einmal irgendwie auf quasi und ergebe mich in mein Schicksal. Als Pilot darfst du das nicht. Da hängen Leute davon von dir ab. Also musst du irgendwie bis zum Ende irgendwie versuchen, irgendwas zu finden. Und genauso ist es mit dem Grübeln. Du selber und andere hängen halt potenziell davon ab. Also grübel, 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 grübel. Bis, du grübelst einfach immer weiter. Ja, schaffst du es aber halt doch irgendwie einen anderen Ausgang zu finden. Dann passiert halt was Tolles. Und manchmal brauchst du halt einfach vielleicht auch Hilfe von außen, dass jemand dir halt weitere Bereiche dieses Labyrinthes halt aufzeigt und sagt, du hast an der falschen Stelle gesucht. Du bist nie quasi in einen anderen Weg reingegangen. Das ist vielleicht das, was man in Therapien halt da lösen kann oder dem man halt ja andere versöhnliche Wege noch findet, dass man sagt, ja, diese Türen da hinten, die hast du immer alle ignoriert, weil du dachtest, aber vielleicht ist das dann doch der richtige Weg. Ja, und wenn du halt einen anderen Ausgang findest und den für richtig und sinnvoll erachtest, dann kannst du halt versuchen, Hinweisschilder in dir aufzuhängen fürs nächste Mal. Weil, wenn wir jetzt wieder in dieser Firmenanalogie oder ja dich als kognitive Ebene, als Chef quasi einer Firma siehst, der halt unten in diesen Räumen der Firma und so weiter gemerkt hat, die Leute sind da in der Situation sind sie zur falschen Tür raus und das ist irgendwie schief gelaufen oder also die Prozesse sind falsch gelaufen, die Reaktion ist falsch gelaufen. Und du gehst unten alles ab und entdeckst dann halt doch irgendwie eine Möglichkeit, ja, hier hätten sie abbiegen müssen, das haben sie irgendwie übersehen, das ist vielleicht nicht so offensichtlich und dann geht's da hinten bei der Tür raus und dann wäre es viel besser gewesen. Und dann wäre ja alles genau in meinem Sinne gelaufen. Also, was machst du? Du fängst an, Hinweisschilder aufzuhängen. Du durchdenkst dir das, überlegst, wie gehen die da rein, wie kommen die da hin, du könntest sie auch trainieren und anleiten, du könntest Anleitungszettel ausdrucken, du könntest es mit denen üben an der Stelle, indem du es immer wieder durchgehst, einfach um sicherzustellen, dass in der nächsten Situation passend quasi sie den richtigen Ausgang, den richtigen Weg wählen. Ja, oder in ähnlicher Form durchdenkst du dir halt die Situation immer wieder und trainierst im Prinzip jetzt deine ganzen Automatismen, deine neurologischen Strukturen faktisch. Schleifst eigentlich jetzt Bahnen ein bei dir, also stärkst im Prinzip synaptische Verbindungen, indem du das immer wieder durchdenkst in die richtige Richtung. die halt dazu führen, dass du in der nächsten Situation zwischen Reiz und Reaktion halt dann den richtigen Weg wählst und es zur richtigen Reaktion führt. Das könnte man grob sagen, ist das, was du mit Reflektieren idealerweise halt hinkriegst durch Nachdenken und so weiter. Aber nicht alle Sachen lassen sich vorab so klar regeln. Also ich meine, was ich jetzt gerade aufskizziert habe, ist ja das, dass du sagen kannst, in einer besonderen Situation, zum Beispiel der Feueralarm, sollen die Leute den richtigen Ausgang wählen und nicht falsch laufen. Was haben wir dafür? Ja, wir haben vielleicht Übungen, wir haben solche Fluchtpläne, wir haben klare Beschilderungen davon, das ist alles gut markiert und so weiter. Und wenn es nicht klappt irgendwie bei einer Übung oder wenn es wirklich mal Ernstfall war oder sowas, dann muss ich halt dafür sorgen, dass das besser markiert ist und weil das besser funktioniert. Ja, aber nicht alles kann ich in so einer automatischen Weise da so beschildern und machen. Es gibt auch andere komplexe Situationen oder Dinge. Und manchmal ist es vielleicht gar nicht sinnvoll zu flüchten da draus oder man muss da erst überlegen, was man macht und wie man es macht. Also Dinge, wo du im Prinzip den Leuten nahelegen musst, pass mal auf, und wenn das hier passiert, dann kommst du zu mir als Chef oder dann gehst du jetzt erstmal zum Abteilungsleiter und dann geht er zum, keine Ahnung, mittleren Management, oberen Management, sonst was. Irgendwann wird der Geschäftsführer da halt aus dem Bett geklingelt notfalls und dann muss der halt entscheiden und Sachen machen, weil der hat da Kompetenzen, das irgendwie passend und richtig zu machen. Aber du musst wissen, wann du das halt tust und das muss geübt und etabliert sein. Das heißt, so viel wie, die Leute fangen an, da irgendwie rumzurennen, haben dann irgendwo ein großes Schild oder haben halt gelernt und sagen, wenn ich hier ankomme an dieser Stelle, da ist ein Telefon, da rufe ich dann den Chef an. Vielleicht das so als Analogie. Das heißt, du kannst dich selber auch versuchen zu konditionieren, zu trainieren an vielen Stellen, dass du sagst, wenn ich mich in dieser Situation befinde, wenn ich mich auf diese Weise fühle, wenn mir etwas der folgendermaßen passiert, dann stelle ich mir vor, dass ich erstmal eine Pause mache, dass ich die Situation verlasse, dass ich auf eine gewisse Weise reagiere, dass ich erstmal nichts sage, dass ich äußere, dass ich darüber nachdenken muss. Also du musst erstmal in der Theorie, vielleicht auch langwierig, vielleicht auch mit dem Coach oder Therapeuten zusammen, so verschiedene Werkzeuge entwickeln, dir gut überlegen, welche davon sind passend für dich, welche sind nicht passend, wie werden die verwendet und so weiter. Das ist ein langwieriger Prozess, wo du wirklich dir überlegst. Dann musst du diese Werkzeuge kennenlernen, die musst du aus dem FF beherrschen, die müssen deine ganzen Mitarbeiter drunter aber auch kennenlernen und beherrschen. Die müssen wissen, dass es die gibt. Da muss es klare Anknüpfungspunkte geben für die, dass sie wissen, wann müssen sie welches Werkzeug überhaupt herausziehen, was dürfen sie benutzen, wie müssen sie es verwenden an der Stelle. Damit, wenn die Situation dann eintritt, auch eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass sie dieses Werkzeug verwenden und dann auch klar ist, wie es verwendet wird, welche Werkzeuge es gibt und so weiter. Ja, und dann kannst du sowas halt ein Stück weit steuern und kannst dir wirklich halt solche Dinge halt auch parat legen und kannst vielleicht auch dafür sorgen, dass halt so ein Raum zwischen Reiz und Reaktion halt ja ausreichend Ruhe entfalten kann, also ausreichend Zeit entfalten kann, du eine Situation hast, in der du dich ausreichend sicher fühlst, um drüber nachdenken zu können. Also in der kein Stress ist, keine schnelle Entscheidung gefragt ist. Und du dann sagst, ja, ich sag dir da morgen Bescheid. Und selbst wenn dann nachgesetzt wird und sagt, nein, ich brauche die Entscheidung jetzt, sagen kann, ja, das kann sein. Aber du wirst die Entscheidung von mir erst morgen bekommen. Je mehr du da einbauen kannst und desto mehr sicheren Freiraum und Zeit und so weiter, die du dir halt hier verschaffen kannst und das vorher eben so übst und etablierst, umso eher hast du die Chance, dann über Kognition auch nachzudenken. Das heißt, du bist nicht bei allem darauf angewiesen, dass du überall die perfekten Automatismen irgendwie vorkonfigurierst, die dann nur noch ablaufen. Das ist zwar super, wenn das geht, aber das geht halt nicht in jedem Fall und für alles. Und insofern ist es wichtig, auch sich solche Automatismen einzubauen, die zu einem Stopp führen. Also so wie beim Raketenstart, dass man sagen kann, so, da wird der Countdown gestoppt, dann wird nochmal alles überprüft und nachgedacht. Und dann schaut man irgendwie, wie man damit umgeht, ob man den Start weiterlaufen lässt oder ob man abbrecht insgesamt oder sonst was. Also erstmal so ein Halt, so eine Pause. Und sowas kann man sich mehr und mehr halt einbauen. Fähigkeiten bauen quasi. Und das ist mal so grob nochmal so aufgegriffen quasi, was wir in dieser ganzen Grübel-Episode hatten. Aber diese Frage im Prinzip, haben wir sowas wie, ja, Freiheit? Haben wir sowas wie Autonomie in jedem Fall? Also haben wir einen freien Willen? Das ist ein ganz spannender Bereich. Oder sind wir doch irgendwo Reizreaktionsmaschinen, die irgendwelche solche Sachen konfigurieren? Wie können wir damit umgehen? Inwiefern trifft uns Schuld überhaupt, wenn wir doch irgendwie so nur ja, Reiz und Reaktion haben, begrenzte Fähigkeiten haben, gar nicht volle Autonomie und Handlungsfreiheit vielleicht haben? Das sind Themen, wie gesagt, die will ich auch auf philosophischer Ebene nochmal ein bisschen aufgreifen. Dieser Raum zwischen Reiz und Reaktion, das ist jetzt nichts Automatisches, Tolles. Da spielen auch so Sachen eine Rolle bei ADHS wie Impulskontrolle. Also wo man sagt, kann ich überhaupt diese Sachen, die da sind, im Griff behalten oder ist das einfach gar nicht so einfach möglich? So, und die wissenschaftliche Idee davon, ich komme jetzt nochmal drauf zurück, ist wirklich, dass man sagt, das läuft in mehreren Stufen wahrscheinlich irgendwie ab. Und da greift dann halt auch sowas rein wie eben Impulskontrolle. Also genau die Sache, wo Menschen mit ADHS oft, ja, man sagt, die haben da mangelnde Fähigkeiten, aber die sind da anders strukturiert, würde ich sagen. Insofern kommen sie aber öfters in so Situationen, wo sie ja dann Dinge tun, die sie im Nachgang dann vielleicht bereuen. Weil wenn sie richtig drüber nachgedacht haben, sind sie dann nicht zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist. Und dann versuchen sie natürlich erst recht durch mehr Grübeln oder Reflexion halt irgendwie fürs nächste Mal bessere Hinweisschilder und sonst was halt aufzubauen oder sich da Dinge zu konstruieren, damit das halt nicht schief geht. Also das heißt, das hast du im Kontext mit ADHS halt wesentlich häufiger, diese Auseinandersetzung und diese Prozesse, die da ablaufen. Weil nicht so eine starke Hemmung oder Impulskontrolle automatisch vorhanden ist oder stärkere Emotionen und ja Trigger in dir halt auf eine stärkere Weise der Dinge anstoßen. Wovon man ausgeht, ist eigentlich, dass man sagt, okay, es gibt halt sowas wie eine Reizdetektion. Also etwas wird als relevant, bedrohlich, belohnt oder störend markiert, fällt überhaupt irgendwie auf. Ja, also du entdeckst, der Ball fliegt auf dich zu aus dem Beispiel vorne. Und da sind halt vor allem so, ja, dieser ganze Bereich, Salienzbereich, der halt steuert, was ist relevant, was machen wir. Amygdala, die eine starke Steuerung vornimmt, entsprechend ja auch emotional empfundener Relevanz. Die Insula oder die Interozeption insgesamt halt, wie nimmst du Dinge irgendwie von dir wahr? Dann bist du auf der Ebene automatische Bewertung. Also noch nicht das, wo du kognitiv drüber nachdenkst, weil das würde deutlich länger dauern, sondern wirklich das, was eigentlich auch so erstmal die Amygdala halt dann auch mit macht. Da gibt es diese Appraisal-Theorie und diese Predictive Processing-Geschichten, die da ablaufen. Da werden so Bewertungen wie gefährlich, peinlich, nicht kontrollierbar, ist es eine Chance, ist es ein Verlust, sonstige Sachen halt, das wird da zugeordnet. Und ja, sowohl Chance, also das Risiko, etwas zu verlieren, als auch das Risiko, etwas oder die Chance, etwas zu gewinnen, jetzt habe ich beides durcheinander gebracht, also die Chance, etwas zu bekommen oder das Risiko, etwas zu verlieren, wenn das gleichermaßen stressig wahrgenommen, tatsächlich. Das heißt, das ist beides für dich gleichermaßen emotional relevant. Allein schon dadurch, dass es halt ein gewisser Unsicherheitsfaktor ist. Insofern knüpfen wir wieder an das an, was wir in der Episode davor hatten, nämlich dieses, dass du Stress als Grundzustand hast, immer dann, wenn halt nicht sicher vorhergesagt werden kann, wie Dinge ausgehen. Ja, eine Chance ist etwas, was nicht sicher ist. Es kann sein, es kann auch nicht sein. Ein Risiko ist auch etwas, was nicht sicher ist. Auch kann auch sein, kann auch nicht sein. Und allein diese Unsicherheit führt allein schon zu Stress. Und ich meine, das macht ja auch Sinn, dass du sagen kannst, hey, da ist die Chance, hier was zu gewinnen. Hey, geil, da muss ich mich fett anstrengen, hier alles aktivieren. Also Stress, Aktivierungsprogramm. Auch Angst davor, es vielleicht nicht hinzukriegen und dann, ach Mist. Oder halt auch das Risiko, was zu verlieren. Ich meine, da es noch offensichtlicher sein kannst, das ist halt eine Bedrohung oder halt etwas, wo du dich auch aktivieren musst, um halt diesen Verlust abzuwehren. Also das eine Mal versuchst du Verlust abzuwehren, das andere Mal versuchst du die Chance zu nutzen. Ist aber nahezu gleichwertig quasi von dem, was da erstmal auf dieser Ebene abläuft. Und dann hast du eine gewisse Handlungstendenz, die schon kommt. Und das kommt jetzt halt auch nochmal stark aus dem, ja, welche Hinweisschilder hast du in dir aufgebaut, welche grundlegenden evolutionären Mechanismen hast du in dir, aber auch welche sind halt in dir wie, in welcher Form gestärkt. Das ist halt recht wichtig. Also an der Stelle kann man schon graduell zumindest halt eingreifen, beziehungsweise greifen halt auch schon graduell so Sachen wie Traumamodelle und so weiter, also Traumatendenzen ein. Du hast eine traumatische Erfahrung gemacht, du wirst dich vielleicht auch bei diesen Handlungstendenzen jetzt anders orientieren. Da kommen andere Sachen zum Tragen und je nachdem, wie du halt auch vielleicht sozialisiert bist oder welche Erfahrungen du gemacht hast, werden da vielleicht auch andere Handlungstendenzen dann zum Zuge kommen. Und jetzt bist du genau in diesem Bereich so von Fight, Flight, Freeze, Fawn, Rückzug, Rechtfertigung, Grübeln. Je nachdem, auf welcher Ebene du wie dann versuchst, da mit umzugehen. Also im Prinzip diese 10F, die wir da auch in der Episode mal hatten. Ja, und jetzt sind wir dann halt auch im nächsten Bereich schon, dass wir sagen, jetzt kommt halt dieses Habitatsystem dazu. Also nochmal stärker alte, gelernte Reaktionsmuster feuern schneller als bewusste Reflexion. Also du bist immer noch nicht so gut in der Lage, da jetzt irgendwie kognitiv groß drüber nachzudenken. Du hast gewisse Dinge gelernt, gewisse Mechanismen eingeübt. Wie reagierst du? Typisches Beispiel ist, wenn du Motorradfahren beibringst, irgendwie, dass sie sich bei einem Unfall, habe ich bestimmt auch schon 5-mal erwähnt, wo sie irgendwie aufs Auto zufahren und da, dass sie nicht gegen die Windschutzscheibe prallen, dass sie in dem Moment da nach oben drücken. Oder andere grundlegende Mechanismen halt, wie du, man spricht auch gern von Muskelgedächtnis, also Dinge, die auf einer sehr grundlegenden Ebene quasi bei uns dann auch ausgelöst werden und vielleicht aber auch Verhaltensmuster sein kannst. Immer wenn ich hier geschimpft worden bin, dann habe ich das und das gemacht oder so. Ja, das kann auf verschiedenen Ebenen, kann da wieder halt was gelernt sein. Und da kann man natürlich schon auch durch Übung, Training und so weiter ein Stück weit solche Reaktionsmuster verändern. Du kannst aber nicht irgendwie ganz loswerden oder sowas, wäre auch sinnlos. Und da sind jetzt wieder diese ganzen Basalganglien, wenn ihr den Begriff schon mal gehört habt, irgendwie relevant. So, und jetzt, ja gut, diese Reaktionsmuster, die sind jetzt auch mal grundlegend vorhanden, aber jetzt kommst du dann auf die Ebene von dem zielgerichteten System, wo du wirklich anfängst, im präfrontalen Kortex drüber nachzudenken, also in der Kognitionsebene. Was will ich eigentlich? Was ist langfristig sinnvoll? So, und du merkst, dahin kommen wir aber oft gar nicht. Das heißt, unter Umständen haben schon die Sachen davor dazu geführt, dass irgendwas passiert ist. Und wenn du überhaupt zu der Kognition kommen willst, müssen die Ebenen davor überhaupt das zugelassen haben, dass es sich halt, ja, dass nicht sofort eine Reaktion erfolgt, sondern solange quasi das hoch eskaliert, bis wir an dem Punkt sind, wo wir kognitiv überhaupt drüber nachdenken können. Das heißt, die erste Reaktion ist oft eben nicht deine Entscheidung. Und da geht es ja auch hin zu Sachen, dass man sagt, irgendwie so direkte körperliche Signale und Reaktionen und so weiter, die kannst du gar nicht unterdrücken. Darauf basieren ja auch Lügendetektortests und irgendwelche Mindreader oder sonst was, die halt sagen, nee, die körperlichen Signale. Also ich sag mal, graduell kann man so da schon leicht steuernd eingreifen und Dinge trainieren. Also bedingt ist es möglich, aber erstmal laufen diese Sachen eigentlich automatisch ab. Das entscheidest du nicht, das passiert einfach. Bei der bewussten Seite ist jetzt erstmal der wichtige Punkt, kannst du es inhibieren? Also kannst du es unterdrücken, die automatischen Prozesse, die ablaufen? Also ist der Reiz nicht so stark, triggert er dich nicht so massiv, dass es gleich durchläuft? Und hast du es vielleicht genügend eingeübt, dass du halt da auch erstmal diese Inhibition, dass du sagst, nee, jetzt erstmal stopp. Lass erstmal gucken. Bis dann halt wirklich sowas, kann überhaupt das Arbeitsgedächtnis dann irgendwie aktiv werden? Das heißt, bist du zu gestresst, kriegst du das wahrscheinlich auch nicht hin. Ja, aber ist das Arbeitsgedächtnis verfügbar und funktioniert? Dann kannst du halt sowas wie Ziel, Kontext und Konsequenzen irgendwie halt präsent halten und kannst dich damit auseinandersetzen. Und dann ist noch die Frage, hast du kognitive Flexibilität? Also kannst du Dinge halt auch auf verschiedene Weise reflektieren und aus verschiedenen Perspektiven betrachten? Das ist ein schönes Beispiel, so eine Geschichte, buddhistisch. Ich habe sie wahrscheinlich schon mal erzählt. ist aber das plakative Beispiel. Überleg dir, du fährst auf einem relativ ruhigen See irgendwie mit so einem Kahn irgendwie und das ist relativ dichter Nebel. Auf einmal rammt dich halt da aus dem Nebel kommt irgendein anderer Kahn. Und jetzt ist ja deine Interpretation, was ist da passiert? Und die erste Reaktion ist vielleicht zu sagen, ey, der hat mich da gerammt, ja, das geht doch nicht, ich beschwere mich. Oder die andere Reaktion ist vielleicht zu sagen, also wenn du so weit kommst, ich inhibiere das jetzt erstmal, denke drüber nach und komme auf die andere Perspektive, wie muss es denn dem ergangen sein? Für den ist auch ein Kahn gerade aus dem Nebel gekommen und hat ihn vielleicht gerammt. Der empfindet genau dasselbe, wir beide wollten das gar nicht, es ist halt so passiert. Ja, das wäre jetzt das, was man so Flexibilität, also kognitive Flexibilität nennen würde, das verschiedene Deutungen überlegt. Ja, und dann sowas wie Aufmerksamkeitssteuerung, das kann ja auch im Kontext mit ADHS wiederum sich schwerer tun, ist halt die Frage, kann man sich auch bewusst aus Dingen, also aus so Grübelschleifen oder aus so Triggern ein Stück weit wegsteuern, wenn man merkt, da kommt man nicht weiter, da hilft's nichts. Man muss da irgendwie anders mit umgehen und notfalls das ignorieren vielleicht halt auch. Ja, und dann ist halt der nächste Schritt, den ich schon erwähnt habe, wirklich, wie planst du dann halt für die Zukunft? Wie kannst du vielleicht Dinge auch umgehen? Also wie kannst du vielleicht im Vorfeld auch schon was irgendwie so bewerkstelligen, dass du gar nicht in die Situation kommst, wo es dann schwierig wird? Also ich wollte aus den ganzen Sachen noch eine Sache rausgreifen und zwar wirklich der Aspekt mit dem freien Willen und das Libet-Experiment. Also, das Gehirn entscheidet, bevor du es weißt. Das hatte ich, glaube ich, auch kurz erwähnt in der ersten Staffel. Und tatsächlich gibt's dazu Experimente, die zeigen, da passieren Dinge im Gehirn, bevor du eine aktive Entscheidung treffen kannst. Da geht's jetzt aber auch nicht zwingend nur um diese Reizreaktionsgeschichten, sondern da geht's oft auch um so ja proaktive Handlungen oder Sachen, die jetzt nicht eine ganz so schnelle Abfolge irgendwie brauchen. Aber du vielleicht mit dir ringst, reagierst du nicht, wie reagierst du? Und man durch Experimente das einigermaßen zuordnen kann, wann wirklich dieser Entscheidungsprozess, dieser aktive stattfindet, wie du es auch benennst, aber schon vorher im Gehirn Dinge passieren, die dem vorausgehen. Das heißt, das Gehirn scheinbar schon ja vor dir selber, vor deinem kognitiven, bewussten Begreifen weiß, was es tun wird oder anfängt zu handeln, bevor du überhaupt, bevor es dir selber bewusst wird. Wo man natürlich dann daraus äußern oder folgern kann, dass du sagen kannst, du hast gar keinen freien Willen. Der wird dir nur vorgegaukelt. Und das war auch diese Lesart, die da halt, was man diesem Libet-Experiment halt lange Zeit zugeordnet hat, dass man sagt, freier Wille ist im Prinzip eine Illusion. Das Gehirn baut quasi nur rückblickend dann das so zusammen, dass du das Gefühl hast, du hättest entschieden. Und ich habe das damit verglichen, dass man sagt, naja, da passieren Sachen, da wird dem Chef quasi, also in unserem Firmenmodell des Gehirns und so weiter, dem Chef, der da kognitiv, also die Kognition repräsentiert, dem werden schon Dinge so vorbereitet hingelegt, dass er das Gefühl hat, er hätte sie so entschieden, aber eigentlich war das schon von uns vorgeplant und vorgezeichnet. Und er hat sie dann halt als seine Entscheidung irgendwie angesehen. Aber wir haben vielleicht im Hintergrund schon alles dafür vorbereitet oder sogar schon angestoßen oder das Projekt schon gestartet oder beauftragt oder sonst was und haben danach nur dem Chef das so passend irgendwie hingelegt, dass er das Gefühl hatte, er hätte das ja alles entschieden, damit er sich da gut fühlt. Also ich meine, in echt gibt's manchmal sowas ja wirklich. Und es ist ja auch nicht so abwegig, dass das im Hirn irgendwie so passiert. Wir fühlen uns dann halt besser. Wir haben das Gefühl, halt unter Kontrolle alles zu haben, obwohl das eigentlich völlig sich unserer Kontrolle entzieht. Die modernere Lesart davon ist jetzt aber ein bisschen eine andere. Und insofern, das wollte ich noch kurz zumindest erklären. Und zwar, das geht in den Bereich Readiness-Potenzialforschung. Man interpretiert das Ganze jetzt halt in einem moderneren Aspekt ein bisschen um und deutet es eher so, dass da ein gewisses Handlungspotenzial entsteht. Also es entsteht quasi an vielen Teilen im Gehirn halt eine Bereitschaft, halt etwas zu entscheiden, zu tun, aktiv zu werden. Dieses Potenzial baut sich auf und es ist damit aber noch nicht gleichzusetzen mit dem, dass es wirklich auch umgesetzt wird. Das heißt, es wäre vielleicht eher so, dass man sagt, naja, die verschiedenen Abteilungen unserer Firma, die machen sich schon mal bereit, die bereiten alles vor, so intern und so weiter. Aber der Chef hat immer noch die Möglichkeit, das auch zurückzupfeifen. Das heißt, er ist nicht auf Gedeih und Verderb, auf diese ja, Vorauswahl, die schon seine Mitarbeiter da getroffen haben, irgendwie aufzuspringen und einzugehen. Das ist vielleicht was Leichtes, was intuitiv Sinnvolles und so weiter. Dann hat er aber trotzdem das Gefühl, er hat es entschieden, die haben das nur schon so vorbereitet. Und dadurch ging es halt besonders leicht von der Hand irgendwie, weil das ja alles schon stimmig ineinander gegriffen hat. Er hätte aber noch die Möglichkeit, und das ist dann aber halt, das braucht dann vielleicht Durchsetzungskraft, kostet vielleicht halt dann auch ja Ressourcen oder dadurch, dass vielleicht schon Dinge vorbereitet sind, irgendwie verplempert man halt da irgendwie was oder sowas. Aber es wäre ihm noch möglich, mit der entsprechenden Energie, sofern vorhanden und so weiter, da halt dazwischen zu gehen und zu sagen, nein, das machen wir jetzt nicht. Also es ist schon alles geht in diese Richtung los quasi, aber der Chef sagt, nein, Veto machen wir nicht. Und so ist eigentlich die modernere Lesart davon, dass man sagen kann, was wir da feststellen ist, dass halt da schon vorbereitende Maßnahmen laufen überall. Die würden vielleicht auch so durchlaufen, wenn nicht da ein Veto eingelegt wird, sondern man das einfach halt durchwinkt. Aber das ist trotzdem noch eine Art von Entscheidung, die da halt getroffen wird. Und sei es das, dass man halt quasi nicht dazwischen geht, das ist auch eine Form von Entscheidung. Aber man kann da noch eingreifen. Und insofern, dass auch viel versöhnlicher ist mit dem Kontext von Konzept von freien Willen und so weiter. Das heißt, Liebet heute nicht mehr so sehr als ein Konzept verstanden wird, dass man im Prinzip keinen freien Willen hätte. Und dieses ganze Forschungsfeld, ja, man sagt auch Sense of Agency, also wer hat die Hosen an? Nein, also wer hat die Entscheidungsgewalt? Und es meint das Gefühl, Urheber der eigenen Handlung zu sein. Und das ist ja genau die Frage, ist das gestützt durch irgendwas oder nicht? Und also Agency wird halt auch als Gefühl von Kontrolle über Handlungen und ihre Konsequenzen beschrieben. Und das ist ja manchmal das, wo wir sagen, der innere Schweinehund, gegen den wir arbeiten, oder ach, jetzt habe ich mich schon wieder falsch entschieden und so weiter. Ja, wenn halt wir als Chef oben nicht alles hundertprozentig stimmig mit dem unten koordiniert haben und das nicht irgendwie Hand in Hand geht und nicht gut zusammenpasst, irgendwie dann fehlt uns halt dieses Gefühl von Agency quasi, also dieses Gefühl von Handlungskontrolle. Und fehlende Kontrolle ist ja auch was wir dann als potenziell vielleicht wieder in Richtung Trauma oder sowas deuten könnten. Damit aber für heute mal genug bei diesem durchaus spannenden Thema und dieser Raum zwischen Reiz und Reaktion und der Frage nach freiem Willen. Wie gesagt, ich versuche das durchaus nochmal aufzugreifen. Ich habe allerdings auch noch ein paar andere spannende Einzelthemen und ein paar andere spannende größere Themen, auf die ich demnächst mal kommen und eingehen werde, die wir uns anschauen. Insofern, abonniert den Podcast, bleibt dabei, guckt mal wieder rein, dürft ihn auch bewerten. wir kommen da noch auf einige Aspekte und ich freue mich, dass ihr so lange heute wieder dabei wart und auch bei der nächsten Episode wieder dabei seid. Bis dann, wir sehen, wir hören uns. Mentis.